Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast. Ja, hi Yannick, wie geht's?
Moin, alles gut. Ich genieße ich leide am warmen Wetter, wie auch immer man es nennen möchte. Aber sonst ist alles gut und ich freue mich sehr auf die dann doch etwas besondere Aufnahme heute mit dir.
Ja, eigentlich perfekte Einleitung, weil es ist ja auch unsere Folge, mit der wir uns dann in die Sommerpause verabschieden. Temperaturen, wie du sagst, sie steigen kräftig und natürlich haben wir auch vor, so ein bisschen runterzufahren, teilweise zumindest mit dem Content. Aber das heißt nicht, dass wir natürlich nicht sehr viel Content für euch haben. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere auch noch nicht jede Episode gehört haben. Deswegen haben wir uns jetzt irgendwie mal vorgenommen, dass wir in dieser Folge auch noch ein bisschen so ein kleines Fazit ziehen, so ein bisschen die Learnings, Highlights rausstreichen aus der ersten Staffel, weil wir ja auch gesagt haben, das hier heute ist die letzte Episode der zweiten Staffel sozusagen des Podcasts und wir gehen dann in die neue. Genau, und lass uns doch mal erstmal einsteigen, Yannick, weil wir haben ja auch nochmal so einige organisatorische Themen, glaube ich, die wir besprechen wollen. Was haben wir denn so geplant?
Geplant haben wir vieles. Die Frage ist, was schaffen wir alles umzusetzen? Aber auch da sieht es, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Wir hatten häufig den Wunsch vernommen, dass es neben dem Podcast auch etwas in die reale Welt von der Community gezogen werden sollte. Und auch das haben wir uns jetzt vorgenommen. Wir planen für Oktober das erste Corporate Entrepreneurs Event, wahrscheinlich in Stuttgart, in einer coolen Location mit Teilnehmenden und vor allem Gästen aus dem Podcast, die sich kennenlernen, austauschen können, aber vielleicht auch mit euch, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Schreibt uns einfach gerne. Und was wir uns dafür vorgenommen haben, ist, unter den Gästen Best Practices auszutauschen, Herausforderungen zu teilen, die auch gemeinsam bearbeitet werden können. Natürlich wollen wir Live-Podcasts aufnehmen, damit auch ihr da draußen was von dem Event habt, falls ihr nicht dabei seid. Und wir machen uns einfach einen schönen Tag, das kann man, denke ich, auch sagen. Abends ist eine Weinprobe geplant und mal gucken, was danach noch so passiert. Wir halten euch auf den Laufenden. Und ich denke, ihr werdet auch noch ein bisschen was davor hören, im Vorgang, wie im Nachgang des Events.
Ja, und wir sehen es ja oftmals in unseren Gesprächen im Podcast, dass sich so viele interessante Gedankenrichtungen dann erst ergeben durch das Gespräch. Und so ist es natürlich bei so einem Event auch. Ihr könnt euch das ja wirklich vorstellen, wenn da viele spannende Persönlichkeiten, und ihr habt ja einige hier schon im Podcast gehört, zusammenkommen und die Köpfe zusammenstecken aus unterschiedlichen Branchen, dann kann man das sicherlich den einen oder anderen wichtigen, guten Impuls für sein eigenes Unternehmen mitnehmen. Dahin freuen wir uns schon riesig drauf, da jetzt auch nochmal den einen oder anderen das erste Mal persönlich kennenzulernen und natürlich auch euch als Hörer mal zu treffen, aber auch grundsätzlich natürlich die eine oder andere Person, mit der wir schon intensiv uns ausgetauscht haben, auch mal wiederzusehen, weil Podcast, Remote ist immer ganz schön, aber die eigentliche Magie passiert dann trotzdem im persönlichen Austausch. Und das haben wir uns so ein bisschen vorgenommen und mal sehen, vielleicht ist es ja auch einfach ein cooler Kickoff für noch viele weitere Formate.
Absolut, ich denke, wichtig zu sagen ist noch, dass wenn ihr up-to-date bleiben wollt, am besten unseren Kanälen auf LinkedIn folgt. Das ist so bis jetzt die effizienteste Weise, die wir haben, um mit euch zu kommunizieren und das wollen wir auch weiter nutzen. Und auch da werden wir natürlich das Event im Vorhinein und dann auch die Ergebnisse im Nachhinein teilen. Also folgt uns gerne, um auf den Laufenden zu bleiben.
Ja, Yannick, jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen auch so ein bisschen Fazit ziehen. Ein Jahr machen wir es jetzt fast. Also wir sind ja im August letzten Jahres gestartet, also noch nicht ganz, aber mit der Sommerpause quasi. Lassen wir es einfach mal gelten. Wir haben ja über 30 Episoden veröffentlicht jetzt wieder. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es halt wieder super spannend, einfach zu sehen, was da draußen passiert und wie sich das Ganze auch weiterentwickelt hat, auch nochmal zu den allerersten Folgen, die hier noch im Podcast-Stream abrufbar sind, weil mir kommt es so vor, als wäre Corporate Entrepreneurship in Deutschland einfach erwachsener geworden. Nicht besser, nicht schlechter, aber erwachsener. Es ist viel dazugekommen im Sinne von, wie man das Ganze angeht, wie man auch sich organisatorisch aufstellt etc. Aber ich fand es interessant, auch wie vielfältig die Initiativen waren von unseren Interviewgästen, die hier drin sind und auch aus unterschiedlichsten Branchen und unterschiedlichen Blickwinkeln sich dem Ganzen angenähert haben. Was war denn so ein Highlight, was du auf jeden Fall mal mitnehmen würdest oder mitgeben würdest unseren Hörern?
Erstmal stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube auch, dass die Diversität der Gäste aus dem verschiedenen Kontext ihrer Unternehmen dazu beigetragen hat, dass wir ganz viele verschiedene Perspektiven im Podcast hatten. Was ich tatsächlich mit rausgenommen habe und auch als erstes gerne nennen würde, ist das Thema Technologie. Also ich glaube, wir haben bei fast allen Gästen gemerkt, dass das mit die größte Rolle spielt, nicht nur als inhaltliches Thema von Weiterentwicklung im Unternehmen, sondern auch als Unterstützung, um Corporate Entrepreneurship-Initiativen zu unterstützen. Wo ich mich da total immer dran zurückerinnern muss, ist das Interview mit Dennis Lenkering von NZ Lenkering, die ja noch ein relativ kleines und junges Unternehmen sind für die Branche Maschinenbau, aber von Anfang an gesagt haben, ey, wir wollen das, was im konservativen, bestehenden Maschinenbau nicht so gut läuft, neu machen und anders denken und nutzen dafür Technologie, beispielsweise, um den Kunden im Vorhinein zu ermöglichen, an der Maschine zu arbeiten im virtuellen Raum, was das Problem der Zeit zwischen Auslieferungen, Fehlerbehebung und tatsächlichen Beginn der Arbeit an der Maschine behebt. Und das fand ich total beeindruckend. Im Gegensatz dazu so ein bisschen steht für mich das Interview mit Adrian Seeger von Thyssenkrupp Materials. Natürlich ein riesiges Unternehmen, ganz schwer zu vergleichen. Aber auch die haben es geschafft, schon seit Jahren im Sales- und Marketingbereich vor allem technologische Initiativen voranzutreiben, früh angefangen mit KI zu arbeiten und es irgendwie geschafft, auch das in dem großen Umfeld durch Zielvereinbarung, durch klare Zielvereinbarung und Motivation von Teams mit reinzunehmen. Und da würde ich dann vor allem auch das Thema Kommunikation und Motivation sehen, wenn einem klar ist oder wenn dem Team klar ist, warum Initiativen wie zum Beispiel Technologie voranzutreiben etwas bringen und dass sie einen klaren Mehrwert stiften, dann ist es auch einfacher umzusetzen. Und auch das war für mich so ein Highlight oder eines der wichtigsten Punkte, die ich aus den ganzen Folgen mitgenommen habe, Mitarbeitermotivation und Bindung. Peter, wie siehst du das?
Ich würde noch ganz kurz einen Punkt zur Technologie nochmal dazu nehmen wollen, weil ich den ganz interessant fand, den Aspekt. Also wo wir mit dem Podcast angefangen haben, war es ja so dieses Thema, dass gerade so KI mit ChatGPT wieder so aufgekommen ist und es so ein richtiger Hype war. Ich finde, da hat sich super viel auch in den Köpfen verändert, weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Tasks, die vorher nur von Fachexperten ausgeführt wurden, durch KI auch andere Arten von, also andere vielleicht auch fachfremde Mitarbeiter enabled wurden, einzelne Tasks zu übernehmen, die für sie vorher eigentlich so technologisch verschlossen waren aufgrund ihres Skillsets, ne? Das heißt aber auf der anderen Seite auch, was in den Interviews immer mit rausgekommen ist, ja, nach dem Hype war so ein bisschen vielleicht auch so eine kleine Ernüchterung, wie müssen wir jetzt mit den Mitarbeitern und der Technologie umgehen, wo fließt überall KI rein, wie müssen wir aber vor allem unsere Mitarbeiter auch so enablen, dass sie damit ja auch selbstständig arbeiten können und wo müssen sie vielleicht darauf achten, was ist vielleicht nicht so clever zu tun, ne? Also dieses Thema, also Verständnis für Technologie zu schaffen und auch auf Grundlagenbasis so gut wie jeden mitnehmen zu müssen, das war, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt, was dann über dieses Jahr nach dem Buzzword, was überall ja zur Verfügung gestanden ist, wo man überall irgendwie KI, KI, KI gehört hat, dann plötzlich zu sehen, wie das auch adaptiert wurde, auch in großen Organisationen und ja, wie die einzelnen Corporate-Entrepreneure damit auch umgegangen sind.
Ja, hochspannend. Also das sehe ich auch tatsächlich in meinem Arbeitsalltag viel, wenn es darum geht, irgendwie KI-Lösungen zu begleiten. Es ist ja wirklich ein unternehmerischer Prozess oder ein unternehmerischer Neustart, weil jede Organisation erstmal noch bewerten musste, wo kann man KI wertschöpfen und gut einsetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nicht alle Menschen in Organisationen, also aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, das Thema KI sinnvoll für das Unternehmen einsetzen, sondern dass da auch ganz viel Schaden oder letzten Endes ganz viele Effizienzen verloren gehen können. Und wirklich da die Mitarbeiter zu befähigen, für sich selbst zu bewerten, wann man KI einsetzen kann, wann es vielleicht wirklich eine sinnstiftende Prozessverbesserung ist, wenn man da vielleicht aber auch neue Umsatzpotenziale hat, weil man die eigenen Kunden besser bedienen kann. Eigentlich ein perfektes Beispiel für das Thema Corporate Entrepreneurship.
Ja, definitiv. Ja, du hattest ja schon so ein bisschen übergeleitet zu dem Thema Mitarbeitermotivation war es und Mitarbeiterbindung, ne?
Ja, so hätte ich es jetzt mal genannt, aber
Ja.
vielleicht hast du eine bessere Idee.
Nee, also finde ich, schließt sich ja jetzt auch sehr gut inhaltlich an das Thema. Wie nehme ich irgendwie die Mitarbeiter mit in einer Organisation, die auch unterschiedlich, haben wir auch gehört in dem Podcast, ja ganz unterschiedliche Arten von Organisationen, sehr agil arbeitende, kleinere Organisationen, aber dann auch wirklich Weltkonzerne, die dann sich nochmal ganz anderen Herausforderungen auch aufgrund der Größe und der verschiedenen Teilbereiche eben auch stellen müssen. Und dazwischen die ganz vielen spannenden Mittelstandsunternehmen, die eben berichtet haben, wie sie auch Mitarbeiter mitnehmen wollen in diesem Prozess. Und ich finde, so ein wichtiger Punkt ist eben dieses Mitnehmen, was da mal wieder rausgekommen ist. Also du musst ja nicht nur jetzt die Leute, die da für Innovation brennen und die jetzt auch in dieses Thema einsteigen wollen, ganz bewusst und da mitwirken wollen, motivieren, sondern du musst ja auch die gesamte Organisation irgendwie motivieren, an einem Strang zu ziehen. Und da hatten wir ja ganz oft dieses Thema auch Bestandsgeschäft, Waren sozusagen, so ein bisschen die ablehnende Haltung, was passiert, wird das jetzt zurückgefahren, was ist mit meinem Arbeitsplatz etc., da auch nochmal zu schaffen, einfach so ein Verständnis hinzukriegen für die Mitarbeiter, die jetzt vielleicht auch nicht in diesen Corporate Entrepreneurship Einheiten dann mitwirken, denen aber auch ganz klar verständlich zu machen, warum man das eigentlich tut und wie man da vorangehen möchte. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich die Personen zu motivieren, die dann in diesen Einheiten wirklich arbeiten, weil es dann nochmal ein ganz anderes Arbeiten ist, vielleicht auch, als sie es bisher gewohnt waren, von der Agilität, von der Kommunikation, von der Transparenz, die da herrscht. Also das fand ich schon auch sehr interessant.
Ja, ich glaube, da gehört einfach ganz, ganz viel dazu. Und das hatten wir auch, ich fand den Titel sehr gelungen von unserer Quick-Win-Folge Innovationsmanager. Was war das, Anarchist oder strukturierter Arbeiter?
Ja, irgendwie so, ja.
Genau. Ich glaube, da haben wir das nochmal ganz gut herausgestellt, was auch wir mitgenommen haben. Und wo ich mich auch immer dann zurückerinnere, ist wirklich an Sebastian Demuth vom SWR X-Lab, der ja in eine wirklich sehr konservative Organisation reingekommen ist, im öffentlichen Rundfunk. Und da auch erstmal als der Geek oder der komische Innovationsmanager bezeichnet wurde, wo gar kein Verständnis dafür da war, was die Rolle eigentlich bringt. Noch er hat gesagt, der wichtigste Aspekt ist wirklich, und das kann nur funktionieren, wenn man aus den Innovationsinitiativen auch etwas zurück in die Organisation bringt und die Mitarbeitenden eben positiv beeinflusst und diese auch etwas da rausziehen, was sich dann in der Organisation weiter fortsetzt. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, so finde ich das zumindest, dass früher grundsätzlich im Corporate Innovation oder Corporate Entrepreneurship Bereich mehr so diese disruptive Innovation im Vordergrund stand und man versucht hat, sich mit viel Geld und großen Programmen das eigene Geschäftsmodell mittelfristig zu substituieren. Und ich glaube, das hat sich gewandelt, weil da viele gelernt haben, dass das nicht wirklich ressourceneffizient ist, dass man da vielleicht eher, wie Miles beispielsweise macht, auch auf Modelle wie Venture Clienting zurückgreifen kann, also die Zusammenarbeit mit Startups, und viel mehr davon profitiert, was die Mitarbeitenden und Führungskräfte in diesen Programmen oder Initiativen lernen und dann wieder als Multiplikatoren in die Organisation zurückbringen und es dann vielleicht auch nur um kleinere Verbesserungen geht, aber diese kleineren Verbesserungen wären sonst nicht rausgekommen, wo ich auch wieder jetzt direkt fast übergehen würde zum nächsten Punkt, wenn es für dich passt, weil da finde ich die Firma Dehn ein tolles Beispiel, wo Norman Schäfer und Christian Köstler davon erzählt haben, wie sie ein Ideenmanagement aufgebaut haben, also auch schon eine größere Organisation mit, ich glaube, 3000 Mitarbeitenden, wie es ganz klein angefangen hat und mittlerweile, ich glaube, mit mehreren hundert teilnehmenden Mitarbeitenden zu ganz tollen neuen Ideen führt, regelmäßig und auch die Mitarbeitenden dann mit Motivation, mit Spaß rausgehen, was Neues gelernt und dann in die Teams zurückgehen und auch wirklich diesen kontinuierlichen Verbesserungsgedanken viel mehr in sich tragen, als wenn sie das Programm nicht durchlaufen hätte. Und da zumindest würde ich gerne noch herausstellen, in dem Bereich Corporate Entrepreneurship oder generell im Unternehmertum, auch das lerne ich ja selber in meinem Alltag immer, es ist das Thema Pragmatismus, einfach mal etwas machen, rauszugehen, sich zu trauen und ja auch vielleicht mal gegen Widerstände zu agieren, unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, die Organisation braucht, um unternehmerisch aktiv zu sein. Oder was denkst du dazu?
Ja, auf jeden Fall, weil vor so 10 Jahren war es halt auch ganz viel noch in dieser Theorie verhaftet. Also man hat sich versucht, glaube ich, so wichtige theoretische Konzepte aus dem Startup-Umfeld zu schnappen und zu überlegen, wie könnte das theoretisch jetzt auf so eine Organisation angepasst werden. Und was ich finde, was man jetzt auch durch diese Interviews gehört hat, ist, dass ganz viel einfach auch mal ganz pragmatisch ausprobiert wird und gar nicht so sehr jetzt erstmal zurechtgelegt wird im kleinsten Detail theoretisch und sich dann überlegt wird, wie könnte das dann in die Praxis übertragen werden, sondern das, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, dieses Thema Fehlerkultur, agil Sachen zu vertesten, seine Learnings draus zu ziehen, auch einzugestehen, dass nicht immer alles super laufen kann. Und da ist mir da auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben bei DNSE, dass das ja auch, also jetzt sind viele Mitarbeiter ja so, was man aus dem Interview mitbekommen haben, auch sehr stolz drauf, was für Innovationen da entstanden sind und in wie vielen unterschiedlichen Anwendungsfällen dann man dann doch die eigene Firma wieder sieht, auch im Alltag. Aber dass das anfänglich ja jetzt auch nicht alles alle super losgejubelt haben, sondern dass das auch natürlich ein Prozess war, mit dem man erstmal starten musste, wo man auch Dinge ausprobieren musste und sich eingestehen, wenn irgendwas nicht so gut läuft und daraus dann aber dann relativ pragmatisch die Rückschlüsse gezogen hat und dann relativ schnell auch in die, sich fortentwickelt hat als ganze Company.
Ja, das ist auch ein Aspekt, den ich in der Folge mit Julia Lergmann total gesehen habe oder generell in ihrer Geschichte. Ich kenne sie ja mittlerweile ganz gut und ich glaube, sie verzeiht es mir, wenn ich sage, dass da im Nachfolgeprozess ja nicht alles ganz optimal gelaufen ist. Und insbesondere dann auch in der Situation mit einer Familie auf der einen Seite, dem Unternehmen, verschiedene Interessen noch in der Familie umzugehen, darunter die Unternehmen nicht leiden zu lassen, die weiter voranzutreiben, aber auch sich in den persönlichen Bedürfnissen der einzelnen Beteiligten und natürlich auch der Mitarbeitenden oder nicht darüber hinwegzusehen. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung. Und da fand ich eben ganz toll, wie sie geschildert hat, auch in schwierigen Phasen mit den Fehlern umzugehen, die in dem Prozess gemacht wurden, dass man auch offen sein sollte, sich Unterstützung reinzuholen und wie man das trotzdem als was Positives nutzen kann, wie die es beispielsweise gemacht haben und das Geschäftsmodell einfach erweitert, um noch eine Marketingagentur als Spedition. Fragt man sich auch, ey, wie passt das zusammen? Aber ganz klar, auf der einen Seite durch die Interessen der beteiligten Person und auf der anderen Seite einfach, dass man da Fähigkeiten hatte, als Spedition etwas sehr gut zu machen, das Thema Personal Branding und dann Personalmarketing und dann auch zu sehen, dass es einen großen Bedarf da gibt bei ähnlichen Unternehmen und dann auch wieder pragmatisch zu sein und das als potenzielle Geschäftschance zu erkennen in einem Geschäft wie einer Spedition, was jetzt ja erstmal auch nicht einfacher wird durch die einfach demografischen Herausforderungen, die wir haben. Das finde ich auch ein ganz tolles Beispiel auf der einen Seite für Fehlerkultur, um diese dann positiv zu primen und umzukehren, wiederum auf der anderen Seite für Pragmatismus. Genau, fällt dir noch was ein zum Thema Fehlerkultur?
Vielleicht genau zu dem Podcast auch noch die neuen Geschäftsmodelle, die dadurch auch entstehen können, weil da hören wir in diesem Podcast, hören wir das ja sehr genau, wozu das dann auch führen kann, wenn unterschiedliche Interessen da sind, aber das Ganze jetzt nicht in Resignation, sondern in Innovationen sich umschiftet und dann auch nochmal neue Dinge ausprobiert werden. Also das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich.
Absolut. Und auch da finde ich vielleicht der letzte Punkt, den wir noch hervorheben wollten, das Thema Balance ganz, ganz wichtig. Genau in dem Umfeld, was ja eigentlich dann ambidextrös oder von Ambidextrie geprägt ist, wie du schon gesagt hast, wir wollen das Kerngeschäft behalten auf der einen Seite, wir wollen uns aber weiterentwickeln und etwas Neues finden. Das muss natürlich auch ausbalanciert sein. Es kann nicht sein, dass das Kerngeschäft unter den neuen Initiativen leidet. Genauso kann es aber auch nicht sein, dass es keine neuen Initiativen gibt und das Kerngeschäft einfach nur der Fokus ist, weil dafür bin ich überzeugt, sind wir in einer Welt, die sich einfach auch technologisch viel zu viel wandelt oder viel zu schnell wandelt aktuell. Und das ist, glaube ich, schon noch eine der Kernherausforderungen, an denen viele Organisationen scheitern, parallel diesen beiden Prozessen anzufangen. Und da finde ich auch, haben wir ganz viele tolle Beispiele, sei es Claudio Dämmer am VfL Wolfsburg, die sich einfach auf zwei oder drei Gebiete gestürzt haben und gesagt haben, ey, das sind unsere Ressourcen, die nutzen wir in den nächsten zwei, drei Jahren, uns damit zu beschäftigen und schauen, ob wir Ansätze finden, die Wertschöpfung bringen und wenn nicht, lassen wir es sein, gehen weiter. Aber auch, wie schon erwähnt, das Thema Venture Clienting, wie es Miele betreibt oder wie es auch ganz viele andere große Unternehmen betreiben, einfach bestehende Probleme aus der Organisation zu nehmen und sich dann auf dem Markt umzuschauen, zu scouten, gibt es da vielleicht Startups für, gibt es da andere Unternehmen, die das ähnliche Problem haben, sich vielleicht zusammenzuschließen oder auch wirklich mehr und mehr darauf auszusein, mit Startups und kleineren Organisationen zu partnern, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln und wirklich dieses immer so generisch gesagte gemeinsame Wachstum eben als Chance zu betrachten.
Ja, und dieser Punkt, den du gerade auch nochmal angesprochen hast, mit diesen kleinen Leuchttürmen bauen, die sehr praxisnah dann da sind, die man zeigen kann, die dann auch vielleicht schon erste Geschäftspotenziale mit sich bringen und dadurch eben auch die bestehenden Mitarbeiter einfach mitzunehmen und zu zeigen, hey, das Ganze macht Sinn, was wir hier machen. Wir spielen nicht nur in Anführungsstrichen Startups, sondern wir haben da auch wirklich was vor zu entwickeln, das auch am Markt Bestand hat und was auch vielleicht sich sogar ja, beflügelt gegenseitig im Idealfall. Das ist doch das, was auch immer wieder rausgekommen ist. Ich finde auch diesen Punkt, was wir gerade vorher nochmal hatten, super spannend. Da haben wir ja auch schon viel diskutiert drüber mit Familienunternehmen, Nachfolge, dass wir da auch gesagt haben, da wollen wir zukünftig vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Fokus im Podcast drauflegen, dass wir dann nochmal noch die nächste Generation hier reinholen, mit denen auch nochmal besprechen, was sehen Sie denn für Innovationspotenziale in den Unternehmen, in den eigenen Unternehmen und worauf können wir uns auch vielleicht freuen, was an Innovationen da auch in Zukunft kommen wird. Also, dass wir zusätzlich zu unseren jetzigen Episoden, die ja natürlich auch großartig sind, aber auch immer mal wieder diesen Blickwinkel jetzt zukünftig reinholen wollen.
Ja, das ist mir auch persönlich ein, finde ich, ganz wichtiges Anliegen, einfach da auch Erfolgsgeschichten zu zeigen und auch das Unternehmertum wieder schmackhaft zu machen. Ich meine, wir sind ja beide letzten Endes auch Unternehmer und ich würde uns auch mal beide eher zur jüngeren Generation zählen. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass da auch noch welche nachkommen und dass man eben nicht so, wie es aktuell der Fall ist oder wie es mir auch passiert, dann eher komisch angeschaut wird, wenn man sagt, man ist unternehmerisch aktiv oder möchte ein Unternehmen aufbauen und dafür zu sensibilisieren. Und insbesondere dafür zu sensibilisieren, dass es eben nicht nur Startups gibt, sondern auch gewachsene und bestehende Organisationen, in denen man sich ausleben kann, die man neu gestalten kann. Das ist, glaube ich, echt eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung. Ohne jetzt zu sagen, dass wir das Problem lösen könnten, könnten wir aber vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen, indem wir das mehr in den Vordergrund rücken.
Absolut. Und ich fühle mich natürlich jetzt auch geschmeichelt, weil ich noch unter jüngeren Unternehmer falle. Nee, Spaß beiseite.
Ich glaube,
Also
bei den Unternehmern ist es ja tatsächlich so, wenn man sich sieht, mit wem man da häufig am Tisch sitzt, wenn man in Unternehmerverbänden oder was auch immer aktiv ist, dann würdest du positiv jung auffallen.
so, ich muss mich einfach mit anderen in anderen Umfeldern bewegen, glaube ich. Nee, freut mich. Und ja, ich finde es auch cool, dass wir heute so ein bisschen Fazit gezogen haben. Ich glaube, da kann sich jeder jetzt auch noch mal ein bisschen was rauspicken und dann in die Folgen zurückspringen, die ihnen jetzt auch noch mal vielleicht positiv aufgefallen sind, die Learnings. Und sozusagen die Sommerpause dann auch noch mal gut rumbringen kann mit Content, den er vielleicht noch nicht konsumiert hat. Und ja, ich würde sagen, dann freuen wir uns schon auch riesig auf die nächste Staffel. Da werden wir viele spannende Gäste reinholen, aber auch unsere eigenen Episoden natürlich mal wieder mit reinbringen mit den Quick Wins und den Deep Dives mit Sebastian. Also da ist nach wie vor viel geplant, aber natürlich wollen wir auch unser Format weiterentwickeln. Also ganz klar, wenn ihr irgendwie Feedback für uns habt, was ihr euch wünschen würdet, welche Schwerpunkte, dann lasst uns das auch, wie gesagt, gerne über LinkedIn zukommen. Also die Links findet ihr in den Shownotes und interessiert uns natürlich sehr, weil wir machen das ja für euch da draußen, damit ihr da auch euch gut abgeholt fühlt. Also gerne auf uns zukommen.
Vielen Dank. Du hast es genau richtig gesagt, Peter. Auch mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich riesig auf das nächste Jahr oder die nächsten Jahre und die nächste Staffel. Und ja, vielen Dank auch für eure Partizipation an dem ganzen Thema und an der ganzen Community und das bisherige Feedback. Und ich würde sagen, damit entlassen wir euch und uns in den Sommer mit noch ein paar Highlights und O-Tönen aus der bisherigen Staffel. Bis bald.
Ja, genau. Also das ist ein super Stichwort. Wir entlassen euch mit den wichtigsten Learnings, denn wir haben das nochmal für euch zusammengeschnitten. Und ja, jetzt könnt ihr nochmal die O-Töne in der nächsten Folge, in der separaten Folge dazu euch anhören. Dann habt ihr nochmal alles komplett gebündelt für euch. Und wenn ihr natürlich, wie gesagt, mehr darüber erfahren wollt, dann skippt noch einfach nochmal in die Folgen zurück. In dem Sinne, einen guten Sommer.